Ja, also herzlich willkommen und wir freuen uns auf unseren heutigen Gast, den ich vielleicht anfangs kurz vorstelle. Ansonsten sind wir in etwas reduzierter Rege hier vorne vertreten, weil heute alles irgendwie kompliziert ist und Christian Meyer auch heute noch gesagt hat, dass er krank geworden ist. Und deswegen gibt es aber einen Kommentar und Fragen, die auch Frieder Vogelmann schon bekommen hat und ich auch. Und die verlese ich einfach wahrscheinlich im Anschluss an deinen Vortrag. Und dann als Überraschung sage ich auch noch was als Kommentar. Und dann sollten wir die allgemeine Diskussion eröffnen. Also, das ist ungefähr jetzt das Programm für heute. Ansonsten stelle ich Frieder Vogelmann vielleicht mal vor, der seit Ende 2021 Professor für Epistemology and Theory of Science am University College in Freiburg ist, als auch an der Philosophischen Fakultät der Universität, nämlich der Albert-Ludwigs-Universität. Nach seiner Dissertation in Philosophie 2013 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main folgte die Habilitation und die Erteilung einer Venia Legendi in Philosophie 2020 eben an dieser Goethe-Universität in Frankfurt. 2014 erschien seine Dissertation, die wahrscheinlich einige kennen, Hallo Wolfgang, im Bann der Verantwortung, die sich mit der Karriere von Verantwortung in der Philosophie auseinandersetzte. Verantwortung wird als in diesem Buch diskursiver Operator verstanden, dessen Einheit im ambivalenten Selbstverhältnis der Verantwortung Tragenden liegt. Seine praktischen Auswirkungen werden dann im Buch exemplarisch vorgeführt, etwa in den Praktiken der Arbeit und der Kriminalität. Seine älteren Forschungsprojekte zu alternativen Gouvernementalitäten, um diese komische Übersetzung aus der Foucault'schen Philosophie ins Deutsche zu benutzen, zum Verantwortungsbegriff, zum Begriff von Kritik sowie zu Michel Foucaults philosophischer Vorgehensweisen, werden dann in einem methodologischen Kern zusammengehalten, der sich als historisch-kritische Begriffsanalyse beschreiben lässt. Im Anschluss an Wittgenstein und Michel Foucault nimmt er an, dass die Bedeutung von Begriffen, und das ist das, was uns heute auch beschäftigt, aus ihrem Gebrauch in Praktiken hervorgehen, die allerdings ihrerseits nicht ohne ihre historische Entwicklung in und durch soziale Kämpfe zu verstehen sind. Also eine politische Epistemologie. Und das ist das, was sozusagen den Kern seiner Beschäftigung ausmacht. Konzentriert sich auf die Grundbegriffe der politischen Epistemologie, greift damit Einsichten der frühen kritischen Theorie auf, wonach Erkenntnistheorie in einer gesellschaftstheoretischen Basis und Gesellschaftstheorie einer erkenntnistheoretischen Grundlage bedarf. Dieses wechselseitige Verhältnis wird uns auch heute beschäftigen. Die Überlegungen arbeitet er also mit verschiedenen zeitgenössischen Theorien und Epistemologien auf, werden wir heute auch einige davon kennenlernen, analytische, feministische und so weiter. Das wichtigste Buch, was Sie kennen sollten und vielleicht im Nachgang zu diesem Vortrag Sie auch kaufen können, ist Die Wirksamkeit des Wissens, eine politische Epistemologie, die 2022 bei Suhrkamp erschienen ist. Und wem das zu akademisch und zu lang ist, der lese bei Reclam im folgenden Jahr erschienenen Buch nach Umkämpfte Wissenschaften zwischen Idealisierung und Verachtung. Also für unser heutiges Thema hätten wir uns keinen besseren Sprecher und Präsentierenden wünschen können. Und damit gebe ich dir das Wort, Frieder.
Ja, ganz herzlichen Dank. Freue mich, hier zu sein. Danke auch für diese ausführliche, freundliche Vorstellung. Ob ich jetzt alles davon abarbeiten kann, weiß ich nicht. Wir hatten ja im Vorfeld über das Thema länger schon gesprochen. Und mir geht es jetzt tatsächlich ein bisschen enger um die Frage nach dem Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Praxistheorie. Also darauf werde ich relativ spezifisch den Fokus legen. Aber wir können dann gerne in der Diskussion natürlich die Spanne wieder ganz breit machen und auch andere Fragen daran anschließen. Gut, ich leg einfach los. Wahrheiten sind scheue Bestien. Kaum je gelingt es uns, sie zu fangen, und falls doch, verbeißen sie sich so fest, dass man sie kaum noch abschütteln kann. Noch schlimmer wird es, wenn man etwas über ihre Gemeinsamkeiten sagen, also darüber, was Wahrheiten zu Wahrheiten macht oder eben im philosophischen Jargon, was Wahrheit ist. Und wie jeder Was-ist-Frage, also was ist X, sollte man auch dieser mit Misstrauen begegnen, weil eben vorab gar nicht gesagt ist, dass es die Einheit gibt, die von dieser Frage unterstellt wird. Vielleicht ist Wahrheit ja gar nicht ein Ding. Vielleicht verbergen sich hinter diesem erhabenen Namen eine ganze Vielzahl verschiedener, bestenfalls familienähnlicher Dinge. Und schon gar nicht sollte man von Anfang an glauben, dass einen allein die Fragestellung auf die philosophische Methode der Begriffsanalyse festlegt. Und wenn dieses Misstrauen gegen die Frage, was ist Wahrheit, so groß wird, dass es in Ablehnung kippt, dann liegt eine Verschiebung nahe. Wie erscheint Wahrheit in unseren Praktiken? Was machen wir mit Wahrheit? Worin besteht das Doing Truth? Und damit ist der grundlegende Perspektivwechsel der Praxistheorie benannt, behaupte ich jedenfalls mal eingangs, Sie können mich dann korrigieren. Also dieser Perspektivwechsel, der vermeintlich substanzielle Entitäten in Vollzugsgrößen verwandelt und sich auf deren Wirkung statt auf die Bewertung konzentriert, auf die Performanzen statt auf die Substanz. Und ich lese hier kurz das Zitat von Kleeberg und Sutter vor aus dem Aufsatz über die Praxeologie der Wahrheit, Zitat, inwieweit die Durchsetzung der Wahrheitsnorm gelingt und ob dies überhaupt intendiert ist, ob sie tatsächlich bereits gültig ist oder ihr im Rahmen der Problematisierung erst Gültigkeit verschafft werden soll, ist offenbar variabel und kontextabhängig. Der praxeologischen Analyse solcher Normierungen geht es weniger um deren ethische oder erkenntnistheoretische Bewertung, als vielmehr um die Implikationen, die mit der Aufrufung in Fragestellung und Pervertierung von Wahrheitsnormen einhergehen. Zitat Ende. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Weg von Erkenntnistheorie, Philosophie der Sprache oder Metaphysik zur Praxistheorie. Und der läuft nicht über den Begriff der Wahrheit, sondern des Wissens. Und auch er beginnt mit Misstrauen gegenüber dem philosophischen Programm einer Analyse von Wissen anhand von notwendiger und gemeinsam hinreichender Bedingungen sowie der, wahrscheinlich am ehesten als labyrinthisch zu bezeichnenden Diskussion, in die dieses Programm seit den 1960er Jahren uns eingesperrt hat, ohne je einen Ausweg zu finden oder auch nur einen Minotaurus. Und diesmal sind es eher die Antworten als die Frage, was ist Wissen, die den Verdacht nähern, eine Vielzahl von Wissensformen, wenn nicht gar das Entscheidende an Wissen zu verfehlen. Denn Wissen wird in der insbesondere analytischen, aber auch sonstigen Erkenntnistheorie zunächst und zuerst als propositionales Wissen betrachtet und wie schon Gilbert Ryle wirkmächtig feststellte, übergeht man damit nicht nur Know-how als wichtige alternative Wissensform, sondern man verkennt auch, dass alles propositionale Wissen schon ein bestimmtes Know-how voraussetzen würde, so jedenfalls seine These. Und wiederum liegt dann der Übergang zur Praxistheorie nahe, die Wissen als eine Form von kompetentem Handeln fasst. Und in der Reckwitzschen Synthese klingt das dann ganz schön so. Jede Praktik und jeder Komplex von Praktiken, vom Zähneputzen bis zur Führung eines Unternehmens, von der Partnerschaft bis zur Verhandlung zwischen Konfliktparteien, bringt sehr spezifische Formen eines praktischen Wissens zum Ausdruck und setzt diese bei den Trägern der Praktik voraus. Die Praxistheorie betont die Implizitheit dieses Wissens, das kein explizierbares Aussagewissen, knowing that, von Überzeugungen darstellt, sondern einem praktischen Sinn ähnelt. Sie hebt hervor, dass die expliziten Regeln, die in einem Handlungsfeld als relevant angegeben werden, diesen impliziten Kriterien in keiner Weise entsprechen müssen. Sie betont schließlich auch, dass das Wissen nicht als ein theoretisches Denken der Praxis zeitlich vorausgeht, sondern als Bestandteil der Praxis zu begreifen ist. Was jetzt in dieser Fassung von Wissen vollkommen verschwunden ist, ist der Bezug auf Wahrheit. Wissen im Sinne der Praxistheorie ist nicht mehr an Wahrheit gebunden, sondern wird mit dem impliziten und expliziten Überzeugungen und Fähigkeiten der Akteure gleichgesetzt. Und das ist natürlich ein verbreiteter Schachzug außerhalb der Philosophie, ob man jetzt auf Soziologie, Psychologie oder Literaturwissenschaft, um nur einige Fächer zu nennen, guckt. Ich glaube nun, dass wir allerdings im Alltag durchaus zwischen Wissen und bloßen Überzeugungen unterscheiden. Also man kann das vielleicht sich daran klarmachen, dass es ein durchaus sinnvoller Sprechakt auch im Alltag ist, zu sagen oder zu fragen, weißt du das oder glaubst du das? Und damit ist ein Unterschied in der epistemischen Qualität bezeichnet. Und ich würde eigentlich darauf drängen, diesen Unterschied zu erhalten. Das ist vielleicht das orthodox-philosophische an dem folgenden Programm. Ich habe außerdem ernsthafte Zweifel daran, dass sich eine ja ohnehin nie normativ neutrale wissenschaftliche Analyse von Wissen angesichts der politischen Kämpfe über Wissen der Zeit auf die reine Zuschauerposition zurückziehen sollte, indem sie die epistemische Beurteilungsdimension von Wissen kassiert und auf eine bloße Beschreibung seiner Verfertigung, Umgestaltung oder seiner Wirkung setzt. Ich glaube, wir brauchen beides. Ja. Das heißt, einen Wissensbegriff, der den Bezug zur Wahrheit erhält und zugleich auch die Wirksamkeit von Wissen angemessen thematisieren kann. Und im Folgenden geht es mir also darum, dass es praxeologischen Wissens- und Wahrheitsbegriffen schwerfällt, epistemologische Kriterien überhaupt noch mitzudenken. Und aus der Perspektive einer politischen Epistemologie ist das misslich, weil sie viele Überlegungen und Ziele der Praxistheorie eigentlich teilt und diese als natürliche Verbündete betrachtet. Und deswegen möchte ich in meinem Vortrag jetzt vor allem das Problem darlegen, das in meinen Augen nicht darin besteht, Wahrheit und Wissen prozessual zu verstehen oder auf den Konstruktionscharakter hinzuweisen. Denn wie anders als in Konstruktionsprozessen sollte Wissen entstehen? Wo anders als in sozialen Praktiken sollten Wahrheit hervorgehen? Aber es reicht eben nicht mehr aus, so glaube ich, bei dieser Erkenntnis stehen zu bleiben. Es braucht vielmehr eben eine politische Epistemologie, die Wissen zugleich als wirksam und wahrheitsbezogen denken kann. Und diese solidarische Kritik an der Praxistheorie möchte ich ganz grob zunächst an der pragmatistischen Konzeption von Wissen skizzieren, ehe ich dann zur Praxistheorie übergehe. Und ich nehme auch hier nur ein Beispiel, nämlich die poststrukturalistische und posthumanistische Praxistheorie von Joseph Rouse. Und dann werde ich am Ende ganz kurz skizzieren, in welche Richtung sich meine Überlegungen entwickeln. Ich hoffe, das reicht dann für die Diskussion. Ganz kurz also zum Pragmatismus und zu John Deweys Ideen. In seiner späten Monographie Die Suche nach Gewissheit geht Dewey von der Diagnose aus, dass wir Menschen auf einer fortwährenden Suche nach Sicherheit sind, um eben die jede Situation bestimmende Unsicherheit beherrschen zu können. Und diese Suche nach Gewissheit sei keineswegs verfehlt, weil Situationen für uns eben problematischen Charakter annehmen können. Falsch sei aber, mit der antiken griechischen Philosophie aus der Unsicherheit allen Handelns zu schließen, dass Erkenntnis etwas kategorisch anderes sein müsse, da sie sich eben auf Gewissheit richte. Und dagegen argumentiert Dewey mit Blick auf den tatsächlichen Erkenntnisprozess von insbesondere Naturwissenschaften, dass Erkenntnis selbst, Zitat, eine Form praktischen Handelns ist, und zwar die Art der Interaktion, durch die andere natürliche Interaktionen der Steuerung unterworfen sind. Zitat Ende. Das heißt, Erkenntnis ist für ihn zuallererst eine Form von Kontrolle. Und damit können Ideen, so nennt Dewey das, ich würde Wissen sagen, keine inerten mentalen Repräsentationen realer Gegenstände in der Welt sein. Vielmehr handelt es sich um antizipatorische Pläne und Entwürfe, die in konkreten Rekonstruktionen der vorgängigen Bedingung der Wirklichkeit wirksam werden, so Dewey. Ideen sind mit anderen Worten Bündel von Absichten oder zu vollziehenden Operationen, das ist nochmal ein Zitat, deren Gültigkeit sich an den Konsequenzen der Verwirklichung dieser Operationen bemisst. Und deswegen stellt für Dewey Handeln den innersten Kern der Ideen dar. Wissen ist demnach nichts anderes als seine Wirksamkeit, verstanden als das Handeln des wissenden Subjekts. Und Dewey macht sich dann selber den Einwand, ob er damit nicht eine Dimension von Wissen verfehlt, die für die antiken Philosophen enorm wichtig war und immer noch eine bestimmte Leitvorstellung abgibt, nämlich mathematische Ideen. Können wir die auch so verstehen, also als eine Form des Handelns? Und er sagt, ja, wir können. Es sind Handlungspläne, die sich auf Symbole beziehen. Deswegen das Zitat hier. Obgleich Dewey zu Beginn von Die Suche nach Gewissheit beteuert, die Unterordnung von Handeln und der Erkenntnis nicht einfach umkehren zu wollen, also jetzt nicht Erkenntnis dem Handeln unterordnen zu wollen, zeigt, glaube ich, das Beispiel mathematischer Ideen hier stellvertretend für andere Passagen des Buches, dass er das nur vermeiden kann, indem er Erkenntnis einfach als eine besondere Handlungsform bestimmt. Das heißt, es gibt gar nicht mehr zwei getrennte Phänomene, die man über- oder unterordnen kann, sondern, Zitat, die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis, die einstmals getroffen wurde, hat ihre Bedeutung nur als Unterscheidung zwischen zwei Arten des Handelns, nämlich dem Blinden und dem Intelligenten, Zitat Ende. Das heißt, Wissen ist eine intelligente Form des Handelns, nämlich jenes Handeln, das unsere Umgebung und unser weiteres Handeln kontrolliert und auf praktische Weise sichert. Wahrheit als das klassische Ziel von Erkenntnis wird damit durch Sicherheit und Kontrolle definiert. Wissen liegt dann vor, wenn unsere Kontrolle derart abgesichert ist, dass sie kaum oder gar nicht mehr zu erschüttern ist, also wenn wir Stabilität hergestellt haben. Das ist natürlich eine extrem grobe Skizze von Deweys Pragmatismus, an der man vieles kritisieren kann, aber ich glaube, sie macht schon zwei Probleme sichtbar. Erstens ist das Verhältnis von Wahrheit und Deweys Wissensbegriff nur sehr schwer zu fassen. Und man muss jetzt nicht die ganzen Missverständnisse etwa von Russell nochmal reproduzieren, um mit der Übersetzung von Wissen und in Handeln und damit Wahrheit in Handlungserfolg gewisse Probleme zu haben. Es reicht, mit Rorty darauf hinzuweisen, dass der warnende Gebrauch von Wahrheit dazu dient, Zweifel gerade an vermeintlich erfolgreichen Erkenntnisprozessen anzubringen. Die zentrale Frage um den Wahrheitsbegriff des Pragmatismus dreht sich also um diese Transposition. Ist der Verlust des skeptischen Stachels, nämlich des Einspruchs gegen erfolgreiche Praktiken, angesichts des Gewinns, nämlich eines fallibilistischen, materialistischen Wissensbegriffs, gerechtfertigt? Und das kann ich natürlich auf der Basis dieser schmalen Rekonstruktion gar nicht entscheiden, aber sie deutet eben darauf hin, dass uns Deweys Pragmatismus vor die Wahl stellt, entweder die Wirksamkeit oder die Wahrheit von Wissen zu berücksichtigen, aber nicht beides zugleich. Der Grund dafür liegt in dem antiepistemischen Reduktionismus von Wissen auf Handeln, der, glaube ich, eine Reihe von epistemologischen Fragen direkt verwirft. Und das halte ich für ein Problem. Das halte ich insbesondere deswegen ein Problem, weil Dewey gar nicht in Erwägung zieht, dass die Erkenntnistheorie auf andere Weise, ich würde sagen, nicht souverän politisch sich aufstellen kann. Ein zweites Problem ergibt sich aus Deweys Fokus auf Handeln und damit der handlungstheoretischen Fundierung seines Pragmatismus. So hängt dieser Pragmatismus an einem Bild von Wissen fest, das die Wirksamkeit von Wissen einseitig allein dem Subjekt als Handeln zuschreibt und damit auch sozusagen letztlich eine Form von Subjekttheorie ist, jedenfalls in meiner Lesart. Das ist auch, glaube ich, ein Problem, das in der Praxistheorie oft präsent ist, diese Reduktion auf eine handlungstheoretische Grundlage. Man sieht das sehr schön bei Theodor Schatzkys Praktiken, wenn er die als Handlungszusammenhänge bestimmt und diese Handlungszusammenhänge grundiert auf dem Begriff der Basishandlung von Dento, und der hat nun mal einen starken Subjektbegriff als Grundlage. Aber das ist jetzt sozusagen nicht das Problem, auf das ich zentral hinaus will. Deswegen betrachte ich im Folgenden andere Praxistheorien, die, glaube ich, sich von diesem Problem gelöst haben, mit einigem Aufwand. Und instruktiv halte ich hier besonders Joseph Rowes Praktikenbegriff, weil der schon mit der Absicht entwickelt wurde, einen nicht souveränen Begriff von Wissen einzuführen, um der Dynamik von wissenschaftlichem Wissen gerecht werden zu können. Das ist, also ich meine, Rowes verfolgt dieses Programm etwas monothematisch seit den 80er Jahren in Power and Knowledge, in dem ersten Buch. Und eigentlich sind alle folgenden Bücher Reformulierung desselben Problems, an dem er Zeit seines Lebens gearbeitet hat. Um diesen Praktikenbegriff nicht von einem vorgängigen Subjektbegriff abzuleiten, bestimmt Rowes soziale Praktiken zunächst schlicht als Aktivitätsmuster. Sie differenzieren sich erst im Zusammenspiel der in ihnen ablaufenden Vorgänge und der durch anderen Praktiken auf sie einwirkenden Kräfte in Subjekte, Objekte, deren Umwelt und das zwischen ihnen verlaufende Handlungsgeflecht. Wie sich Subjekte und Objekte sowie ihre gemeinsame Umwelt voneinander abgrenzen bzw. abgegrenzt werden und wie das Aktivitätsmuster den Subjekten zugeschrieben und damit als Handlungsgeflecht zwischen den Elementen der Praktik verteilt wird, hängt von diesen Aktivitätsmustern selbst ab. Subjekte, Objekte, Umwelt und Handlung sind also Begriffe, die Elemente von Praktiken herausgreifen, welche sich erst in ihrem Verlauf und durch die Einwirkung angrenzender Praktiken ausdifferenzieren. Und so wird für Rowes die Vorstellung vermieden, dass die Aktivitätsmuster einer Praktik aus Interaktionen zwischen bereits vor Beginn dieser Interaktion bestehenden Elementen zusammengesetzt sind. Subjekte und Objekte erhalten ihren Status innerhalb einer Praktik eben aufgrund spezifischer Beziehungen ihrer Interaktionen. Im Gegensatz zu Objekten werden Subjekte beispielsweise in einer Praktik so differenziert, dass ihnen die Fähigkeit zur praktischen Reflexion zugeschrieben wird. Sie müssen Aktivität zur Selbstformung nutzen können. Die Differenz von handlungsfähigen Subjekten und Objekten sowie von Handlungen und Geschehnissen wird also erst in der Praxis selbst hervorgebracht und das rechtfertigt Rawls zufolge die Behauptung, dass in seiner Theorie, Zitat, Praxis eine grundlegendere Kategorie als Subjekt ist, Zitat Ende. Wissen muss vor diesem Hintergrund als in den Praktiken materialisiert und sich mit ihnen verändert verstanden werden. Rawls bestimmt es daher als nicht repräsentational, heterogen und dynamisch. Er greift für seine alternative Begriffsbestimmung von Wissen den von Thomas Wartenberg geprägten Begriff des Social Alignments auf, um analog von Epistemic Alignments zu sprechen. Und damit will Rawls auf die fortdauernden, höchst unterschiedlichen Aktivitäten und Handlungen hinweisen, mit denen ein Satz, eine Technik oder ein Objekt dem bzw. der zugeschrieben wird, etwas über anderes in der Welt zu informieren, immer wieder neu in Praktiken eingebracht, angepasst, transformiert oder bekämpft wird. Die Aktivitäten und Handlungen ergänzen, stabilisieren oder schließen sich gegenseitig aus, sodass sich ein Muster herausbildet, das den gesamten Praktikenkomplex eine Orientierung verleiht. Und eine solche Verkettung sei strategisch ausgerichtet, da sie auf das gesamte Feld zurückwirke und mit ihr im Einklang stehende Praktiken fördere bzw. ihr entgegenstehende Praktiken hemme. Nur in Reaktion zu solchen epistemischen Verkettungen könnten Sätze, Fähigkeiten etc. Wissen sein. Zitat: Ich nehme an, dass diese strategischen Verkettungen konstitutiv dafür sind, was als Wissen zählt. Epistemische Signifikanz hat eine Behauptung, eine Fähigkeit oder ein Modell, daher weder in Isolation noch unverzüglich. Sie hängt stattdessen von seinen oder ihren Beziehungen zu vielen anderen Praktiken und Fähigkeiten ab und insbesondere von der Art und Weise, wie diese Fähigkeiten reproduziert, transformiert und erweitert werden. Zitat Ende. Rawls versucht es mit dem Begriff der Signifikanz zu fassen, die diese Abhängigkeit vom Gebrauch bezeichnen soll. Ob ein in seinem Beispiel vor allem wissenschaftlichen Praktiken erzeugter Satz als Wissen zählt, bestimmt seine Verwendung in weiteren wissenschaftlichen Praktiken. Und diese anderen Praktiken konstituieren also die epistemische Signifikanz. Sie formen und sind eingebettet in eine epistemische Verkettung, welche die Zirkulation dieses Satzes und anderer Sätze, Apparate und so weiter hemmt oder fördert und so der wissenschaftlichen Arbeit eine bestimmte Richtung gibt. Darüber hinaus bestimmen epistemische Verkettungen nicht nur die Relevanz eines bestimmten Wissenselements, sie konstituieren auch dessen Gehalt im Gebrauch. Wissen bezeichnet also keinen isolierbaren, aus Praktiken abtrennbaren Gegenstand, sondern eine dynamische Situation bzw. ein Geschehen, nochmal Zitat Rawls, einen Aspekt des fortdauernden Engagements mit der Welt, Zitat Ende. Wie ist jetzt diese praxeologische Wissensbestimmung aus meiner Perspektive zu beurteilen? Offenkundig ist, glaube ich, dass Rawls Praxisbegriff von Wissen nicht länger auf die praktischen Vermögen von Subjekten zurückführbar ist. Die Wirksamkeit von Wissen wird stattdessen als eine eigenständige Dimension der Dynamik sozialer Praktiken erkennbar. Insofern der Gehalt von Wissen in dieser Dynamik konstituiert wird, können wir wie im Falle von Deweys Pragmatismus davon sprechen, dass Wissen über seine Wirksamkeit definiert wird, aber diesmal ohne diese Wirksamkeit auf subjektives Handeln einzuschränken. Genauso offenkundig ist Wissen für Rawls nicht wahr, weil es bestimmte Praktiken oder Elemente von Praktiken angemessen abbildet. Das ist sein Antirepräsentationalismus. Vielmehr müssen wir innerhalb von Rawls Praxistheorie, in der Wissen ein Engagement mit und in der Welt ist, die Differenz zwischen einem wahren und einem falschen Engagement bestimmen. Die Forderung nach einer solchen Differenzierung kann sich Rawls nicht entziehen. Denn auch in seiner Theorie sind Fragen wie die folgenden sinnvoll. Informiert uns dieser Satz vor dem Hintergrund seiner zugehörigen epistemischen Verkettung besser als ein anderer Satz? Informiert er uns richtiger? Ohne diese Fragen zuzulassen, verschwende die für Rawls zu Recht konstitutiven Konflikte innerhalb des Wissens. Die Fragen laufen aber unvermeidlich auf die Frage nach der Wahrheit von Wissen zu, denn zumindest in vielen wissenschaftlichen Praktiken, die ja sein primäres Beispiel darstellen, bedeutet besser zu informieren, wahr zu sein. Uns über die Unwahrheit anderer Wissenselemente zu belehren. Ich verstehe Rouse nun so, das ist ein bisschen schwierig, weil er verschiedene Antworten an verschiedenen Stellen gibt, aber ich verstehe ihn insgesamt so, dass er im Grunde genommen Heideggers Wahrheitsverständnis aufgreift und modifiziert. Demnach enthüllen Praktiken uns Teile unserer Welt, indem sie uns und unsere Umgebung in jenem Netz aus Interaktionen überhaupt erst als handelnde Subjekte, als Objekte und als Handlungen konstituieren. Weil wir daher als Akteure nie auf eine externe Welt treffen, sondern unsere Praktiken als immer schon plurale, holistische Interaktionen mit der Welt verstehen müssen, finden wir uns in einer widerständigen Welt wieder, die keineswegs immer unseren Absichten entgegenkommt. In diesen Praktiken entsteht daher normative Verbindlichkeit, so Rouse, weil für uns etwas in diesen Praktiken auf dem Spiel steht. Und dasjenige, was da auf dem Spiel steht, hängt nicht allein von unseren Wünschen oder Überzeugungen ab. Nochmal ein Zitat. Normativität verlangt, dass es in meiner Aktivität um einen Einsatz geht, dessen Signifikanz für mich nicht allein von mir abhängen darf. Solche Einsätze können aus der interaktiven Formgebung einer bestimmten geteilten Konfiguration der Welt erwachsen. Wenn meine Aktivität nicht nur responsiv gegenüber meiner Umwelt sein muss, wie sie von meinem Tun konfiguriert wird, sondern auch zu derselben Umwelt, wie sie vom Tun anderer signifikant konfiguriert wird, dann sind die Einsätze in meinem Tun sowohl signifikant für mich als auch jenseits meiner Kontrolle und damit, so will er sagen, normativ bindend. In wissenschaftlichen Praktiken, aber auch in anderen, ist Objektivität ein Teil dessen, was auf dem Spiel steht, um erfolgreiche Interaktionen mit der Welt aufrechtzuerhalten. Und Objektivität als wahrheitsgemäße Vorstellung von einem Teil der Welt müssen wir uns demnach als eine Form jener normativer Kraft vorstellen, mit denen wir an unsere Praktiken gebunden sind. Nochmal Zitat, solche Muster praktischen Engagements, durch welche prothetisch verkörperte Akteure verantwortlich für und gegenüber ihrem Engagement mit der Welt werden, erlauben der Welt in bestimmter Weise zu erscheinen und manchmal zeigt sie dabei die Inkohärenz oder Ineffektivität dieser Formen von Engagement. Zitat Ende. Das heißt, die Welt enthüllt sich oder artikuliert sich, wie er sagt, in unseren Praktiken, die uns insofern gleich ursprünglich Wahrheit und Falschheit erschließen. Unklar bleibt natürlich in dieser Weise dann doch am Ende, wie uns in einer Welt wie uns die Welt in einer Praxis eigentlich als unzutreffend entgegentritt. Schließlich lässt jede Praxis die Welt auf irgendeine Weise erscheinen. Und das ist eine Reformulierung des alten tugendhatschen Einwands gegen Heideggers Wahrheitsbegriff, dass hier am Ende vielleicht doch die Differenz von Wahrheit und Falschheit nicht mehr ausdrücklich gemacht werden kann. Dass die Akteure in den Praktiken existenziell davon abhängen, wie die Welt und die anderen Akteure erscheinen und sich deshalb diesen Praktiken nicht einfach entziehen können, reicht daher nicht aus, um zu begründen, dass daraus eine Form von objektiver oder wahrer Welterschließung hervorgeht, in der wir sowohl an Wahrheit orientiert sind, als auch an der existenziellen Bedeutung, um die es in den Praktiken geht. Und beides muss ja nicht zusammenfallen. Insofern wird in Rouse nicht-subjektivistischer Praxistheorie zwar die Wirksamkeit von Wissen erhellend beschrieben, aber dessen Wahrheit bleibt problematisch. Dem antiepistemischen Reduktionismus, meine ich, entkommt Rouse dynamischer Wissensbegriff nicht. Gut, ich komme zum Ende. Was tut man jetzt, wenn man, so wie ich daran festhalten möchte, Wahrheit praxistheoretisch fassen zu können, aber zugleich nicht glaubt, dass wir uns so eine Abstinenz der Epistemologie leisten können. Mein Vorschlag lautet, im Folgenden das Bild von Wahrheit anders zu fassen, nämlich Wahrheit als Kraft zu verstehen, die in sozialen Praktiken emergiert. Sie hängt demnach von der historisch konkreten Konstellation von Akteuren, Objekten und anderen Kräften ab und erlaubt uns die Umstellung auf den Kraftbegriff nach Merkmalen zu suchen, mit denen sich Wahrheit von anderen Kräften unterscheiden lässt, sodass eine Bewertung möglich bleibt. Und die vier Eigenschaften, die ich dafür vorgeschlagen habe, sind der Ursprung, die Stärke, die Ziele und die Effekte der Kraft namens Wissen, namens Wahrheit. Und über den Ursprung, habe ich bereits soziale Praktiken ausgemacht, aus denen sie emergiert. Aber dieser Emergenzbegriff ist mir wichtig. Wahrheit geht aus von anderen Kräften durchzogenen Praktiken hervor, aber ist weder auf diese Kräfte noch auf die in den Praktiken beteiligten Akteure und Objekte reduzierbar. Und emergieren bezeichnet eben genau diese Entstehung von etwas genuin Neuen, das gleichwohl relational an die Praxis zurückgebunden bleibt. Allerdings ist Wahrheit nicht allein durch Emergenz bestimmt. Ihr zweites Merkmal ist die vergleichsweise schwache Stärke, was eigentlich nur heißen soll, dass Wahrheit leicht durch andere Kräfte überlagert oder verdrängt wird, also beispielsweise soziale Macht. Und das macht sie unter anderem schwer erkennbar. Drittens sind die Ziele von Wahrheit exklusiv Subjekte, in denen sie viertens eine Art von Sperrklinkeneffekt bewirkt. Sobald eine Wahrheit aus einer sozialen Praxis emergiert, erscheint es den daran beteiligten Subjekten, als würde die Praxis einem bereits vorab bestehenden Sachverhalt entsprechen. Und sie werden es daher nahezu unmöglich finden, zum Zustand vor der Emergenz einer Wahrheit zurückzukehren. Und deswegen mag Wahrheit zwar im Vergleich mit anderen Kräften schwach sein, weil leicht verdrängbar, aber dieser Sperrklinkeneffekt sorgt doch für eine lang anhaltende Wirkung, ja verleiht ihr sowas wie einen Anstrich von Ewigkeit. Und ich glaube, dass das nicht nur für jetzt welterschütternde Ereignisse wie Paulus Bekehrung gilt, um ein Beispiel von Badiou aufzugreifen, sondern auch für ganz alltägliche Wahrheiten, wie Linda Alkoff mal an einem Beispiel verdeutlicht hat. Zitat: Muss ich, nachdem ich neue aufwühlende Fakten über meinen Ex-Ehemann erfahren habe, die Wirklichkeit unserer Ehe insgesamt anders bewerten? Ich war mehrere Jahre glücklich, wir entwickelten große emotionale Intimität und starke wechselseitige Unterstützung und nachfolgende Offenbarung über ihn können diese Geschichte niemals komplett verändern. Aber meiner Bewertung von ihm und unserer Beziehung fehlten einige wichtige Elemente, die die Wirklichkeit dieser Beziehung verändern. Und das liegt nicht einfach daran, dass er sich verändert hat oder ich mich, obwohl wir uns natürlich beide verändert haben. Es liegt daran, dass ich die Wahrheit meiner gelebten Wirklichkeit und selbst unserer geteilt erlebten Wirklichkeit verändert hat. Und eine Rückkehr zu der vorherigen Wahrheit über diese Beziehung ist damit kaum noch vorstellbar. Philosophisch interessant an dem Bild von Wahrheit als Kraft, also an einer krafttheoretischen Reformulierung von Wahrheit, finde ich erstens, dass es Raum für unterschiedliche Wahrheitstheorien lässt, dass das Bild selber also noch gar nicht festlegt, ob man jetzt Wahrheit zum Beispiel korrespondenztheoretisch, kohärenztheoretisch oder anders weiter ausformulieren muss, sondern dass es erstmal nur den Rahmen bestimmt, in dem so eine Ausformulierung dann erfolgen könnte. Und zweitens lässt sich Wissen davon ausgehend als mediatisierte Kraft von Wahrheit bestimmen. Also als eine Wahrheit, die mit Hilfe von Medien, und Sprache dürfte hier das wichtigste Medium sein, über die jeweilige Praxis, in der sie emergiert, hinaus verfügbar gemacht wird. Insofern Wahrheit als Kraft und damit als Wirksamkeit bestimmt wird, ist auch die Wirksamkeit und der Wahrheitsbezug von Wissen gesichert. Und drittens halte ich die Vorstellung von Wahrheit als Kraft für einen entscheidenden Schritt hin zu einem materialistischen Wahrheitsbegriff, das heißt einer Konzeption von Wahrheit, die rückhaltlos anerkennen kann, dass die Wahrheit von dieser Welt ist. Und das scheint mir eigentlich die Intention der Praxistheorie von oder der Praxeologie von Wahrheit und Wissen zu erfüllen, ohne dass man deren epistemische Dimension und damit den kritischen Stachel von Wahrheit und Wissen preisgeben müsste. Und damit ende ich mal.
Ja, herzlichen Dank, Frieda, für den wirklich spannenden Vortrag und diese klare Unterteilung in die verschiedenen drei Abschnitte von Dewey über Rose zu deiner eigenen Konzeptionalisierung. Es ist ja so, dass die Praxeologie eine genuin interdisziplinäre Angelegenheit ist und das wollen wir auch heute ein bisschen abbilden. Also sie gehört in den Bereich der Philosophie, wie man gerade gehört hat, und hat da auch ihren Platz und ihre feste Verankerung, aber natürlich auch in der Soziologie, wie die Anfangsbeispiele gezeigt haben, die Geschichtswissenschaft, Bernhard Kleeberg oder Pickering. Darüber hinaus, und das haben wir jetzt vor ein paar Wochen hier auch an dieser Institution gesehen, auch in den Literatur- und Kulturwissenschaften. Julika Griem war da, die auch gesagt hat, ihre Art der Kulturwissenschaften sei praxeologisch ausgerichtet, und Karin Harasser vom EIFK in Wien ebenso. Und letztendlich vielleicht noch die Medienwissenschaften, das haben wir auch dein letztes Beispiel gezeigt, dass dieses Thema, auch die Wahrheitsproduktion an bestimmte Medien, sei es nun die Sprache oder andere Medien, gebunden ist. Und das ist ein vierter interdisziplinärer Ankerpunkt vielleicht für die Praxeologie. Nun ist es natürlich misslich, dass wir nur zwei Disziplinen hier vertreten haben, aber ich versuche einmal, also wir müssen jetzt irgendwie imaginieren, wie die Soziologie darauf geantwortet hätte. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Auf jeden Fall kann ich erstmal Christian Meyers Replik oder seinen Kommentar verlesen. Wir haben es so gemacht, das muss man vielleicht nochmal zur Klärung verdeutlichen, dass wir den Text vorher nicht kannten, aber wir kennen deine Schriften und haben uns also mit unserem Kommentar darauf bezogen und nicht explizit auf diesen Text. Also das Gespräch sozusagen muss sich auch noch ein bisschen einpendeln auf die, das hier Gesagte. Also Christian Meyer, der folgende Kommentar bezieht sich auf den Text Umkämpfte Wahrheiten, da ich am Vortrag aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen kann oder konnte. Wie Herr Vogelmann in diesem Text zeigt, Umkämpfte Wissenschaften, Entschuldigung, zeigt sich das Dilemma gegenwärtiger Wissenschaftsskepsis in manchen Öffentlichkeiten keineswegs nur durch eine einzige Alternative aus, die aus der Differenz zwischen einer positivistischen Wissenschaftsauffassung, einem nostalgischen Positivismus, wie sie der Autor nennt, und einem alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und Überzeugungen relativierenden Totalkonstruktivismus, der Fake News gleichberechtigt neben fundierte Forschungsergebnisse stellt. Also der Trump-Effekt, sage ich jetzt mal, steht natürlich hier nicht drin. Vielmehr gibt es einen dritten Weg, der im Einklang mit der jüngeren Wissenschafts- und Technikforschung steht. Diesen Weg weist Herrn Vogelmanns Text als praxistheoretische Epistemologie aus, haben wir ja gerade gehört, und er scheint mir überaus plausibel. So fängt das Lob an. Als zentrale Theoriebausteine seiner praxistheoretischen Epistemologie setzt Herr Vogelmann die Positionen des methodologischen Realismus und der nicht souveränen Epistemologie. Im Folgenden werde ich mich auf das Prinzip des methodologischen Realismus konzentrieren, das insofern überzeugend ist, als es erlaubt, die Pluralität, Historizität und Kontextualität wissenschaftlicher Erkenntnis anzuerkennen, ohne die Unterstellung von deren Gültigkeit über Bord zu werfen. Diese Option erfolgt dadurch, dass, wie Herr Vogelmann argumentiert, wissenschaftliche Wahrheit, Klammer, Wahrheit überhaupt, aus Praktiken im starken Begriffssinn, haben wir ja gerade gehört, emergiert. Das heißt, sie wird als Objektivation, in der Soziologie würden wir vielleicht sogar sagen soziale Tatsache, in der sozialen Welt gültig und wirksam, da sie nicht mehr reduzierbar ist auf andere Geltungsmomente als diejenigen der Wissenschaft selbst, wie zum Beispiel politische oder wirtschaftliche Interessen. Erweist sich diese Irreduzibilität als auch in anschließenden Praktiken stabil, dann kann nicht mehr hinter sie zurückgegangen werden. Von der in dieser Form irreduziblen wissenschaftlichen Erkenntnis geht fortan ein eigentümlicher Zwang aus, den Herr Vogelmann vielleicht etwas mystifizierend, da kommt jetzt die erste Kritik, als Kraft bezeichnet. Wie Herr Vogelmann betont, kann es durchaus sein, dass die Wirkmacht wissenschaftlicher Erkenntnis zunächst auf kurze Sicht hinter emphatischeren wirtschaftlichen und politischen Interessen zurücktritt. Aber auf lange Sicht ist auch in diesen Sphären ihrer Geltung nicht mehr zu entkommen, wenn sie sich regelmäßig in wissenschaftlichen Praktiken bewährt. Natürlich ein zentraler Begriff der Bewährung in seiner Theorie. An dieser Stelle möchte ich zwei Fragen stellen. Die erste Frage lautet, wer bestimmt die Irreduzibilität der aus wissenschaftlichen Praktiken emergierten Wahrheiten? Wer bestimmt die? Also dann doch irgendwie das Objekt oder eine Kraft vielleicht oder eine Institution. Sicherlich gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, deren Wahrheiten auch vom Alltagsmenschen, was auch immer das ist, sage ich jetzt, angesichts direkter, überwältigender Evidenz nicht mehr bezweifelt werden kann. Viele Erkenntnisse sind allerdings nicht augenscheinlich gewiss, sondern davon geprägt, dass anekdotische und statistische Evidenz auseinandertreten. Sie sind daher für den Alltagsmenschen kontraintuitiv. Daher müssen diejenigen, die die Irreduzibilität bestätigen, nicht doch wieder in wissenschaftlichen Praktiken, etwa der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, geschulte Experten sein, um nicht, verkürzt gesagt, den kognitiven Verzerrungen des schnellen Denkens zu unterliegen. Also müssen Sie nicht auch wissenschaftliche Kompetenzen haben, würde ich das mal übersetzen. Meine zweite Frage schließt sich hieran an. Wenn der Alltagsmensch nicht voraussetzungsfrei in der Lage ist, wissenschaftliche Praktiken auszuführen, mit denen die Irreduzierbarkeit wissenschaftlicher Wahrheit demonstriert wird, dann kann dies in der politischen Sphäre trotz der langfristigen Wirkmacht der Wahrheit weiterhin zumindest jeweils kurzfristig zu einem Anerkennungsproblem werden. Jetzt geht es um die politische Sphäre. Die Erkenntnis kann weiter geleugnet werden und ihre Kraft versanden. Wie kann also eine erfolgreiche Übersetzung von den Objektivationen der wissenschaftlichen Praxis in die Praktiken der Politik und offenbar auch umgekehrt erfolgen? Denn die Nutzung und Verteidigung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der bzw. als Richtlinie der Politik innerhalb politischer Praxis ist wiederum eine eigene soziale Praxis, die sich von der Praxis der Wissenschaft unterscheidet. Vielleicht kann man vielleicht sogar sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich gemeint ist, ein bisschen systemtheoretisch klingt es schon, das ist ein anderer Bereich, der nach anderen Logiken funktioniert als die Wissenschaft. Oder bei Herrn Strohschneider habe ich das mal so gelesen, in der Wissenschaft geht es um Wahrheit und in der Politik um Mehrheiten. Wie dem auch sei, jedenfalls geht es um die Übersetzung und das interessiert ihn ja. Und das ist offenbar nicht friktionsfrei. Es ist eine Praxis, aus der als Objektivation nicht Wahrheit, sondern Macht emergiert. Das ist das Funktionsmechanismus der Politik. Wie Herr Vogelmann zu Recht sagt, erzeugen bzw. situieren und spezifizieren Praktiken alle sie ermöglichenden Variablen, Subjekte, Materialitäten und Umstände. Das in Praktiken erfolgende Ausgreifen von als stabil anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Politik lässt daher andere Subjekte, Materialitäten und Umstände emergieren als die wissenschaftlichen Praktiken eben der Wissenschaft. Was garantiert dann die Einheitlichkeit der Bedeutung und Kraft der in der Wissenschaft emergierenden Wahrheit? Braucht es dazu nicht dann doch wieder ein drittes, hier nennt er das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen? In diesem Fall wäre Irreduzierbarkeit zwar in der Wissenschaft gegeben, aber nicht in der Politik oder anderswo. Denn die Kraftentfaltung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Alltag, kommt er doch wieder auf den Alltag zurück, wird vor allem durch die empraktische, so nennt er das, Anerkennung von wissenschaftlichen Wahrheitsansprüchen gewährleistet. Etwa wenn wir in die Funktionalität eines Flugzeugs oder in die Wirksamkeit eines Medikaments so weit vertrauen, dass wir ihnen unser Leben anvertrauen. Also der Begriff des Vertrauens, über den könnte man noch diskutieren, ob der sozusagen diese Leistung der Übertragbarkeit übernehmen kann. Aus dieser Perspektive erscheint der Begriff der Kraft zur Bestimmung von Wahrheit im außerwissenschaftlichen Feld einerseits sinnvoll, auf der anderen Seite wirkt er für die Bestimmung der Praktiken innerhalb der Wissenschaft aber zu eng. Denn Kraft, das ist jetzt die weiter ausgeführte Kritik an diesem Begriff, metaphorisiert Wahrheit zu wenig als sprachlich. Doch muss Wahrheit gerade im Rahmen wissenschaftlicher Praktiken auch sprachfähig und sprachlich begründbar sein. Wahrheit ist neben einer Kraft daher immer auch eine Form der sprachlich artikulierten Bewertung von Wissensansprüchen. Und diese Sprache muss eben gelernt sein, wenn Wahrheit ihre Kraft in der Wissenschaft entfalten können soll. Was also gesamtgesellschaftlich oder im Feld der Politik oder der Wirtschaft eine Kraft ist, ist im Feld der Wissenschaft selbst möglicherweise ein formal begründet und artikulierbarer Sachzwang. Soweit seine theoretischen Fragen. Ich lasse den Rest jetzt mal weg. Es gibt noch einen kleinen Absatz, aber ich glaube, das reicht um das zentrale Argument und oder um zwei oder drei Einwände, die er da formuliert hat, noch mal stärker zu konturieren. Jetzt überlasse ich es dir. Möchtest du erst darauf replizieren oder willst du noch einen zweiten Perspektive haben? Also das kannst du jetzt.
Ich will die zweite noch dazu, weil es ist ja so ein bisschen seltsam, jetzt zu replizieren, ohne dass jemand die Chance hat, darauf einzugehen. Ich kann einfach die Punkte dann gemeinsam aufgreifen.
Okay. Also jetzt aus der Geschichtswissenschaft, das ist nun eine Wissenschaft, die jetzt nicht für ihre Theoriestärke oder Theorieproduktion bekannt ist, sondern die sich stärker gemeinhin der Wald- und Wiesenhistoriker, sage ich mal, Theorien bedient, ohne selbst sozusagen an die Arbeit der Theorieproduktion zu gehen. Was, das ist die erste Vorbemerkung, die ich machen möchte, und die zweite Vorbemerkung ist, dass in der Geschichtswissenschaft, in der amerikanischen und in der deutschen, auch in der französischen, soweit ich sie kenne, vor allen Dingen die Praxeologie als Sozialtheorie und nicht als Erkenntnistheorie benutzt und verwandt wird. Und es geht da vor allen Dingen um das Verhältnis von Handeln und Strukturen. Aber wie wir ja gehört haben, sind diese Bereiche der Sozialtheorie und Erkenntnistheorie in der Praxeologie auch nicht völlig getrennt. Das aber nur als Vorbemerkung. Und ich beginne mit dem, wie ich denke, weil das jetzt auch nicht alle werden die Praxeologie nicht in Gänze kennen, noch einmal mit dem, was Historiker unter diesem Begriff verstehen und wofür sie ihn benutzt haben. Zunächst mal war er für sie eine theoretisch anspruchsvolle Vermittlungsebene zwischen der Alltagsgeschichte, die in den 80er Jahren aufkam, und der Sozialgeschichte, die also seit den 60er, 70er Jahren zunehmend dominanter wurde in der deutschen Geschichtsschreibung. Und dagegen hatte sich eben auch die Alltagsgeschichte positioniert, anfangs noch ohne starke Theoriebezüge. Da gab es Anklänge an die Ethnologie und an andere Dinge, aber dieser Theorie sozusagen Anbindungen der Alltagsgeschichte entwickelten sich dann erst so in den 90er, 80er, 90er Jahren. Pierre Bourdieu war ein wichtiger Anregungs- oder theoretischer Ankerpunkt auch in der Alltagsgeschichte und hat auch zur Vermittlung zur Sozialgeschichte beigetragen. Das Konzept der Praxeologie stieß damit in einer spezifischen historischen Situation auf das Interesse der Geschichtswissenschaft. Nämlich nach der linguistischen Wende suchten Historikerinnen und Historiker, die nicht an den Text als alleinige Realität glaubten, das war ein kurzer sozusagen Blüte der Kulturgeschichte, nach einer kulturwissenschaftlich fundierten Bestimmung des Sozialen, die gerade auch die nichtsprachlichen Momente, also die Materialität und Körperlichkeit in Geschichtstheorie zu integrieren vermochte. Die Frage, wie man jenseits einer Fortschritts- oder einer Abstiegs- oder einer modernisierungstheoretischen Teleologie vergangene Gesellschaften beschreiben und dabei vergangene Wirklichkeiten auch als die multiplen Wirklichkeiten der vielen zur Kenntnis nehmen könne, führte zu interaktionistischen Konzepten, die soziale Strukturen als in der Praxis hergestellte Ordnungen sichtbar und kulturtheoretisch bestimmbar machten. Ein Practice Turn in Contemporary Theory wurde um 2000 von Sozialwissenschaftlern in den USA und Deutschland ausgerufen, der viel unter Historikern rezipiert wurde. Und dabei geht es also um einen Ansatz, der jenseits dieser alten Dichotomien zwischen Structure und Agency, zwischen Individuum und Gesellschaft, und das haben wir auch gehört, dass bei Rose das auch eine Rolle spielt, wie stark das Individuum gemacht werden soll, aber auch zwischen Kultur und Natur, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Praxis und Diskurs Vergangenheiten rekonstruieren lassen. Gibt es dann erste Arbeiten in den 90er Jahren, Richard Benatzky kann ich immer noch empfehlen, Fabrication of Labor, oder der Wissenschaftshistoriker, Sozialphilosoph Andrew Pickering, den hast du ja schon genannt, Akteur-Netzwerktheorie, vielerlei Arbeiten, die auf die performativen Dimensionen menschlicher und nichtmenschlicher Handlungsfähigkeit hinwiesen. Nach einem einflussreichen Sammelband der amerikanischen Medievistin Gabrielle Spiegel wurde dieser seit den 2000er Jahren dann auch in der amerikanischen deutschen Geschichtswissenschaft gebündelt dargestellt und zugleich verdeutlicht, wie stark die interdisziplinären Einflüsse aus der Kultursoziologie, eben Bourdieu, aber auch aus der Anthropologie und der schon eben gehörten Philosophie auf die Historikerinnen einwirkt. Auch in der deutschen Geschichtswissenschaft fielen seit den 2000er Jahren solche Ansätze auf einen fruchtbaren Boden. Da gibt es ein mittlerweile doch recht umfangreiches praxeologisches Œuvre der Historiografie, das vor allen Dingen an empirischen Fallbeispielen versucht, diese Theorie weiterzuentwickeln oder eben auch anzuwenden. Und diese enge Verbindung von Theorie und Empirie scheint mir auch ein Spezifikum der Herangehensweisen der Historiker zu sein, die was man wiederum, wenn man an Hirschauer und andere denkt, auch als theoretisches Programm begreifen kann, dass es eben keine Trennung dieser beiden Bereiche geben soll. Gut, also jedenfalls eine Offenheit gegenüber diesem Ansatz. Strukturen und Institutionen sind hier nicht vergessen oder spielen keine Rolle mehr, sondern werden einfach anders gefasst. Also es ist keine Entgegensetzung wie in der Alltagsgeschichte, dass Strukturgeschichte irgendwie überwunden werden müsse und so ein emphatisches Individuum wie in der Alltagsgeschichte, sondern dass man ganz Strukturen eben als Strukturierungen im Sinne von Giddens fassen muss und Handlungstheorien im Begriff der Strukturen eingelagert werden sollen, dass Institutionen auch untersucht werden, aber als Regeln, als Normen, als Routinen von Institutionen handeln. Nicht die Institution handelt, sondern in Institutionen wird gehandelt. Die praxeologischen Umorientierungen verabschiedeten sich handlungstheoretisch gesehen also von einer Intentionalität historischer Akteure, ein bisschen auch von dem, was da als Ideen noch bei Dewey auftaucht, dass wir, wenn wir etwas tun, nicht beständig die Frage nach dem Sinn und Zweck daran herantragen, ist ja eine Alltagserfahrung. Das Bewusstsein für die Bedeutung von Gewohnheiten, von Routinen und den entsprechenden Formen des Handelns, von Kontingenten, also nicht einfach zurechenbarem Tun, aber damit auch, was der Körper und die Gegenstände eigentlich mit einem machen, wie Praktiken sich nach dem Material oder nach den Artefakten oder vielleicht auch nach den Medien und der medialen Form ausrichten, mit denen sie zu tun haben, wurde in vielfältigen Zugriffen erprobt. Im Handeln drückt sich insofern nicht einfach nur eine Art von abstraktem Vorwissen aus. Mentale Zurechnungen entstehen vielmehr innerhalb von Praktiken, also in Handlungsvollzügen selbst. Die Idee der Strukturiertheit der Gesellschaft trat an die Stelle essentialistischer Vorstellungen von sozialer Struktur als schlichtweg gegebenem Rahmen. In der Praxeologie sind es eben die Repetitivität und Rekursivität von Handlungen, die diese Strukturiertheit von Lebensvollzügen und Institutionen erzeugen. Struktur wird als Prozess verstanden, welcher aus einem Set an routinisierten Handlungsprozeduren besteht. Struktur ist also ohne permanentes Handeln gar nicht zu denken oder auch gar nicht da. Erfahrung oder das Knowing-how der Akteure, ihr Rezeptwissen und ihr Practical Consciousness, wie Giddens das mal genannt hat, kann auch mit Bourdieu sagen, der Spielsinn oder die praktische Vernunft von Akteuren, bezeichnen allesamt also die relative Stabilität sozialer Ordnung. Soweit so gut, soweit so bekannt, das aber nur für diejenigen, die sozusagen sich das erste Mal oder jedenfalls noch nicht intensiver mit dem Begriff beschäftigt haben in der Geschichtswissenschaft. Jetzt geht es ja um das erkenntnistheoretische Potenzial der Praxeologie. Das ist in den Geschichtswissenschaften äußerst selten thematisiert worden. Es gibt einige, wie Andrew Pickering oder Hans-Jörg Reinberger oder auch der von dir genannte Bernhard Kleeberg, und deren sozusagen Herangehensweise will ich noch einmal erläutern. Es geht weniger darum, Wahrheit und Lüge in diesen ganzen Ausführungen trennscharf und sauber voneinander zu unterscheiden, sondern um Praktiken, insbesondere bei Bernhard Kleeberg, der Wahrheitsanrufung und der Wahrheitsbeschwörung. Es geht darin um die Beschaffenheit von politischen Epistemologien, die Fragen nach den gruppenspezifischen Rahmungen und Zurichtungen sowie nach den Idealen und Praktiken des Wissens aufwirft. Es geht also darum, wie historische Gesellschaften und Kulturen mit der Wahrheit umgehen. In welcher Beziehung stehen also Glaubenssysteme und wissenschaftliche Überzeugungen zueinander? Wie wird überhaupt historisch Evidenz erzeugt? Was macht die Wirkung von Wissen aus? Es geht also nicht um überhistorische oder ewige Wahrheiten, sondern um die Wahrheitsproduktion, auf die Verfestigung von Überzeugungen zu Wahrheiten und natürlich auch um den Bruch und Umbruch von Wahrheitssystemen. Also Wissen und Wahrheit, wie du jetzt gesagt hast, sind insofern auch mit aufeinander bezogen, aber es handelt sich um einen sozusagen anderen Aggregatzustand der Verfestigung von Überzeugungen, die aus Wissen dann Wahrheiten machen. Welche Wissensfiguren erzeugen also bei wem Vertrauenswürdigkeit? Auch hier wieder die sozusagen Wirkung. Welche Verfahren der Begründung und Beglaubigung werden als notwendig erachtet? Und welche kommunikativen Praktiken werden bei dieser Wahrheitsproduktion verwandt? Die wechselhafte Geschichte von Wahrheitsdiskursen nachzuzeichnen, erzeugt eine epistemologische Positionierung. Aber diese steht in der Praxeologie weniger im Zentrum, denn eine Vergewisserung und Verstehensanstrengung, die sich um die Ursachen, um die Formen, um die Wirkung der historischen Veränderung von Wahrheitssystemen dreht. Was erzeugt also wann und bei wem Wahrheit? Sind es hohe Fallzahlen, etwa in der genannten probabilistischen Verfahren der Wahrheitsproduktion? Also in der Medizin etwa gilt ja das als gesichertes Wissen, sage ich jetzt mal, oder meinetwegen auch als Wahrheit, wenn man das so will, wenn man es sozusagen statistisch oft genug nachgewiesen hat, weiß ich nicht, die Kopfschmerztablette wirkt, dann ist das so. Oder ist es eine andere Form von Wahrheitsproduktion, ist die soziale Dimension von universitären, akademischer Beglaubigung, also wenn die Kollegen sozusagen bestätigen, das ist hier ein gesichertes oder verfestigtes Wissen, so entsteht dann auch eine Form von Wahrheit durch die Academic Community. Oder ist es eine erfahrungsgesättigte Wirkungsbestätigung im Alltag, wenn Sie so wollen, die Wahrheit hervorbringt und erzeugt? Das sind Fragen, mit denen sich dann Historiker auseinandersetzen. Es geht also weniger um natürliche Wahrheiten oder essentialistische Auffassungen von Wahrheit. Ich sage jetzt immer polemisch aus dem erkenntnistheoretischen Produktionskammern des 19. Jahrhunderts, sondern um die situative Einbettung von bestimmten Wahrheitspraktiken. Dabei sind wissenschaftliche Wahrheitspraktiken natürlich besonders interessant. Es geht also nicht um ewige Wahrheiten, logischerweise. Anstatt von einem objektiven Standpunkt von oben oder auch nirgendwo einzunehmen, der jenseits der menschlichen Kommunikation einen absoluten Wahrheitsanspruch formuliert, werden in der Praxeologie die Wahrheitsbehauptungen also zeitlich und sozial in ihren machtvollen Bezügen rekonstruiert. Wissenschaften verkoppeln in ihren Wahrheitsbemühungen die epistemische, also immer mit einer sozialen Dimension. Beide können weder aufeinander zurückgeführt noch gegeneinander isoliert werden. Der Pluralismus wissenschaftlichen Wissens mit seiner Vielzahl von Wissensformen und Wissenshierarchien kann immer nur umstrittene Wahrheitsansprüche und prinzipiell reversible Fakten formulieren. Wissen ist kommunizierte und in Sachzusammenhängen eingebettete Information, Wissenschaft hingegen eine Ordnung des Wissens und des Sozialen, die lose miteinander verkoppelt sind. Die Geltung wissenschaftlicher Wahrheiten hängt von vielfältigen epistemischen, sozialen und technischen Bedingungen ab. Forschungsergebnisse sind bekanntlich keineswegs neutral gegenüber allen theoretischen Prämissen, gegenüber Beobachtungseinstellungen, gegenüber Beobachtungsmethoden, gegenüber Beobachtungstechniken und auch nicht gegenüber Institutionen, gegenüber sozialen Praktiken, gegenüber Beschreibungs- oder Abbildungsverfahren der Forschung. Die Wahrheit ist deswegen auch in Zeiten des Postmodernismus nicht gestorben und ihr Tod ist übrigens auch nicht Michel Foucault anzulasten, der ja für eine Epistemologie der Relationalität plädiert hat. Eine Epistemologie, freilich die Machtbezüge freilegt und den, um Bourdieu zu zitieren, scholastischen Epistemozentrismus hinter sich lässt, darum geht es natürlich in einer solchen Praxeologie. Das normative Anliegen der Verteidigung der Wahrheit wird in der Praxeologie also ernst genommen und nicht zurückgewiesen, meine ich. Vielleicht gibt es gegenwärtig mehr Wahrheitsgemeinschaften als in der Vergangenheit, aber diese Pluralisierung baut doch auf dem Umstand auf, dass Wahrheit im Singular, also eine universalistische und ewig gültige Wahrheit, schon lange vor der Postmoderne verabschiedet wurde. Worum es sich zu streiten und nachzudenken lohnt, scheint mir, sind die Technologien und Erzeugungsmechanismen der Wahrheit. In verschiedenen Feldern des gesellschaftlichen Lebens sind das Techniken und Praktiken wie des Verhörens vor Gericht, des Ermittelns in der Polizeiarbeit, des Abhörens wie in der Politik, also auch Abhören des Volkes, nicht nur sozusagen als Geheimdiensttechnik, oder eben des Begründens und des Belegens wie in der Wissenschaft. Anders als Alexander Bogner, der von einer Tribalisierung der Wahrheit im Post-Facts-Zeitalter gewarnt hat, geht es in einer Praxeologie um die Tribalisierung durch Wahrheitsbeschwörungen. Und eben hierfür, glaube ich, liefert die Praxeologie wertvolle Werkzeuge. Das wäre jetzt mein Statement aus der Geschichtswissenschaft. Und damit könnten wir jetzt erstmal vielleicht eine Replik hören.
Ja, ich meine, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ich weiß nicht, inwiefern wir hier riesige Dissense haben. Ich sehe das ja sozusagen, dass, also ich habe eine bestimmte Kritik, auf die komme ich gleich nochmal zurück, an manchen praxeologischen Zügen. Ich würde das aber sozusagen, ich würde da gerne die Kirche im Dorf lassen, ja. Also das ist sozusagen, deswegen habe ich vorhin von einer solidarischen Kritik oder so gesprochen. Und ich fange vielleicht damit an, dass ich mal zwei Ebenen unterscheide, die mir wichtig zu sein scheinen. Das eine wäre sozusagen die Ebene der Grundbegriffe, mit denen wir diese Programme durchführen. Also Wissen, Wahrheit, Praxis, Subjekt und so weiter sind ja erstmal oder auf dieser Ebene erstmal von uns gebildete Begriffe, die wir sozusagen in spezifischen Theorien versuchen, mehr oder minder sauber zu fassen und dann zur Anwendung zu bringen. Und dann gibt es eine zweite Ebene, wo wir mithilfe dieser Begriffe bestimmte Diagnosen vorbringen von zum Beispiel dem Phänomen, sozusagen, das du gerade angesprochen hattest, einer gewissen Zersplitterung vielleicht von Wahrheitsgemeinschaften oder einem wahrgenommenen Anstieg von Unwahrheiten in der Politik oder so. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese beiden Ebenen zu trennen, weil ich glaube, dass auf dieser zweiten Ebene der Phänomendiagnose oder Analyse der Dissens gar nicht so besonders groß ist. Ich kann, glaube ich, da sozusagen eigentlich alles unterschreiben. Ja, ich glaube auch nicht an eine Tribalisierung von Wahrheiten, sozusagen so wie der Bogner das beschreibt. Ich bin sowieso sehr skeptisch, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, über sozusagen diese latente systemtheoretische Abgrenzung von Wissenschaft und Politik, die in meinen Augen oft zu Problemen führt, weil sie eine bestimmte sozusagen Machtlosigkeit von Wissenschaft plötzlich wieder durch die Hintertür einführt. Also sozusagen der Idee einer nicht vermachteten Wissenschaft, die ich mit Hinblick auf Studien wie die von Pickering oder anderen für illusorisch halte. Also, aber ich glaube, wie gesagt, auf dieser Ebene besteht gar nicht so viel Dissens. Meine Fragen oder meine Kritikpunkte liegen eher auf der Ebene, wo es um die Bildung der Begriffe geht, mit denen wir hantieren. Also eben zum Beispiel, ich mache es jetzt mal noch mal konkret, den Begriff des Wissens, der in der Praxeologie oft genutzt wird. Und dort scheint mir tatsächlich ein Problem zu liegen, weil obwohl, glaube ich, viele wahrscheinlich diese von dir genannte Verteidigung der Wahrheit auf der oberen Ebene mitgehen würden, ist der Wissensbegriff, den die Praxeologie verwendet, einer, der auf kuriose Weise gerade davon abgekoppelt wird. Und das hat in meinen Augen eben damit zu tun, dass hier oft gar nicht sozusagen, ich weiß gar nicht wie absichtlich, ja, aber Wissen in Handeln übersetzt wird. Bei Reckwitz kann man das, glaube ich, zum Beispiel gut nachvollziehen, bei Schatzky kann man das sehr schön zeigen. Und dann ist eben die Frage, also Handeln ist nicht wahr. Ja, Handeln ist auch nicht falsch. Handeln ist erstmal Handeln und wirkt vielleicht auf eine bestimmte Weise oder scheitert an Widrigkeiten oder so. Aber da ist sozusagen, damit wird auf dieser grundbegrifflichen Ebene eigentlich schon der epistemologischen Bewertung in gewisser Weise der Boden entzogen. Und ich habe große Zweifel daran, dass das sich dann nachträglich sozusagen auf späterer Ebene wieder einführen lässt. Deswegen sozusagen mein Plädoyer dafür, diesen einen Move nicht zu machen, nämlich Wissen mit Handeln gleichzusetzen. Und ich verstehe, oder ja, da können wir vielleicht drüber reden, vielleicht ist das auch aus den verschiedenen Disziplinen ein bisschen ein anderer Blickpunkt, aber ich verstehe sozusagen, auf einer gewissen Weise verstehe ich diese Gleichsetzung als eine Art Exzess in der Kritik, in der berechtigten Kritik an sozusagen Wissens- und Wahrheitsbegriffen, die du jetzt auch nochmal so im sozusagen Abschattung aufgerufen hast, also so absolutistische Wissens- und Wahrheitsbegriffe, die ja in der Tat in einem bestimmten Feld, insbesondere der Philosophie, aber manchmal auch darüber hinaus immer noch verteidigt werden, obwohl vielleicht gar nicht mehr so oft, wie man das denkt. Daran Kritik zu üben, darauf hinzuweisen, dass Wissen situiert ist, wie es die feministische Erkenntnistheorie gemacht hat, das halte ich alles für wertvoll und ich glaube, das sind sozusagen die Einsichten, auf die die Praxeologie in gewisser Weise auch aufgebaut oder mit denen sie gemeinsam sozusagen diese Kritik an diesen überzogenen Konzepten formuliert hat. Meine Schwierigkeit fängt da an, wo eben diese aus dieser Kritik heraus sozusagen eine Neudefinition von Wissensbegriffen stattfindet, die Bewertung, eigentlich die epistemische Bewertung verunmöglicht. Und da würde ich sagen, auch da könnte man eigentlich von der feministischen Erkenntnistheorie was lernen. Also ich meine, Haraway, von der Begriff situierten Wissens ja kommt, führt den ein in der Diskussion, wo es ihr darum, sozusagen mit Genossinnen, wo es ihr darum ging zu sagen, Kritik an Objektivitätsvorstellungen, ja, das Verwerfen von Objektivität als rein patriarchalischer Begriff oder als reines Machtspiel, das funktioniert nicht, weil auch wir als Feministinnen ja daran interessiert sind, wie sie das dann sagt, in ihrer Sprache, bessere Geschichten über die Welt zu erzählen. Aber in dem Moment, wo ich bessere Geschichten erzählen will, muss ich sagen können, warum die besser sind. Und ich brauche sozusagen diese epistemische Bewertungsmöglichkeit. Und eigentlich ist alles, was ich versuche, man könnte es vielleicht so beschreiben, dass das, was ich versuche, ist zu sagen, auch in der Praxeologie braucht es sozusagen die Anerkennung, dass man dieses Kind nicht mit dem Bade ausschütten sollte. Jedenfalls, wenn man sozusagen auf der Ebene der Phänomenanalyse daran interessiert bleibt, zum Beispiel nicht nur was über, ich weiß nicht, ob das sich für die Geschichtswissenschaft anders darstellt, ehrlich gesagt, ich bin eher näher an der Soziologie, aber da halte ich es schon für zentral, dass wenn man Wissenschaftssoziologie betreibt, man trotzdem irgendwie zum Beispiel was über Klimawandelleugnung sagen kann und nicht einfach sagen muss, naja, die einen sehen so, die anderen sehen es so. Aus einem epistemisch enthaltsamen Programm der Praxeologie kann ich dazu eigentlich keine Stellung nehmen. Ja, ich glaube, dass das keine gute sozusagen Haltung ist. Ich weiß nicht, sozusagen vielleicht kann man das anders verstehen, wenn man auf länger zurückliegende Kämpfe blickt, die uns heute nicht mehr in derselben Weise betreffen. Ja. Das weiß ich nicht, das ist eher eine Frage als eine These. Mhm.